Was ich ganz bemerkenswert finde, das ist eine ganz derbe, manchmal fast vulgäre Sprache, aber das ist die schönste Liebesgeschichte, die ich seit langem gelesen habe.
Hallo und herzlich willkommen bei Nachts im Buchladen. Heute, nicht zum üblichen Zeitpunkt. Und das liegt daran, dass ich es vorher nicht geschafft habe, meine Gesprächspartnerin zu treffen. Carmen Schertl, wir haben uns total lang nicht mehr gesehen. Deswegen freue ich mich umso mehr, heute mit dir Bücher zu besprechen. Hallo.
Hallo, ich freue mich auch total. Nach langer Zeit mal wieder. Und ich hoffe, wir haben ein paar gute Bücher rausgesucht und können die jetzt besprechen.
Ich bin schon sehr gespannt. Ich habe mich ja mit dir verabredet, auch ein Buch mit dir zu besprechen, was du mir einst empfohlen hast, und zwar Djinns von Fatma Aldemir. Das habe ich jetzt just im Sommerurlaub gelesen, und weil die Erinnerungen noch so frisch sind, wollte ich sehr gerne mit dir darüber reden. Es ist ein relativ, gar nicht mal so dickes Buch, aber es erzählt die Geschichte einer ganzen Familie. Ausgangssituation ist der Vater, Hüsein heißt er, glaube ich, hat 30 Jahre lang in Deutschland geknüppelt, geknechtet, alle Schichten angenommen, die es in der Fabrik gab, um ein bisschen Geld zur Seite zu legen und sich in Istanbul eine Wohnung zu kaufen. Und jetzt ist er in der Wohnung drin, zum allerersten Mal, ist in Frührente mit Ende 50, steht in der Wohnung und kippt tot um. Und damit geht's los. Total krasse Geschichte.
Genau. Also was mir super gut gefallen hat, ist, dass Fatma Aydemir für jede Person ein Kapitel hat und wirklich stringent die Sicht nur dieser einen Person in dem jeweiligen Kapitel erzählt. Und wie du schon gesagt hast, Hüseyin ist Anfang der 70er Jahre aufgrund des Anwerbeabkommens in die Bundesrepublik gekommen, in eine fiktive Stadt in Süddeutschland. Und wir kennen bestimmt alle türkische Gastarbeiter. Aber so, wie sie uns dann Einblick gibt, habe ich das halt noch nie erlebt. Also es hat mir wirklich wahnsinnig gut gefallen.
Mir auch. Man muss dazu sagen, die Geschichte, die spielt nicht im Jetzt, sondern die spielt Ende der 90er. Und ich habe gelesen, die Fatma Aldemir hat das auch bewusst so gelegt, weil auch Fremdenfeindlichkeit und Ausländerhass da ein großes Thema spielen. Ich glaube, das ist zumindest, was unsere türkischen Mitbewohner angeht, heute nicht mehr so präsent. Aber damals waren die Anschläge von Mölln auch gerade erst ein paar Jahre her. Und auch die Angst der türkischen Community ist noch sehr präsent. Du hast gesagt, jede Person bekommt ein Kapitel. Ganz genau, das erste ist der Vater, der stirbt. Und dann hat er 4 Kinder und eine Frau. Und deren Geschichten sind so unterschiedlich. Deren Werdegang ist so mega unterschiedlich. Und trotzdem, das fand ich so großartig daran, jede der einzelnen verschiedenen Personen konnte ich mir vorstellen, oder jemand Ähnliches, der ein ähnliches Schicksal hat. Der Sohn, der mit 15 entdeckt, dass er homosexuell ist, in der türkischen Community eigentlich ein absolutes No-Go und vor allen Dingen auch nicht bei einem, ja, Macho-Papa wie Hüseyin. Und damit geht's eigentlich los.
Und meine Lieblingsperson war Sefta, die älteste Tochter, weil die musste noch ein paar Jahre in der Türkei zurückbleiben. Also der Hüseyin hat seine Frau Emine nachgeholt, relativ schnell. Aber Sefta musste zurückbleiben und die Großeltern pflegen. Das muss man sich einfach vorstellen. Eine 12-Jährige bleibt zurück und hilft im Haushalt. Also die kommen eigentlich aus einem kleinen Bergdorf in der Türkei. Alles ganz primitiv, und die bleibt halt zurück und kommt erst viel, viel später nach, wo dann schon wieder andere Kinder da sind. Also die beiden haben noch Kinder in Deutschland bekommen. Und die fühlt sich mal so ein bisschen fremd. Und hat auch wahnsinnige Konflikte mit ihrer Mutter, weil da nicht mehr so diese Nähe besteht. Alle haben sich natürlich weiterentwickelt. Und sie hat wirklich ganz, ganz viel nachzuholen und bleibt auch Analphabetin. Und das fand ich auch wahnsinnig.
Und man kann dazu sagen, macht aber trotzdem einen Mordsweg. Also meine Lieblingsfigur war, ich glaube, sie heißt Peri, die Tochter, die es geschafft hat, sich aus dieser Arbeiterfamilie hochzuarbeiten, die dann studiert hat, die in einer großen Stadt irgendwie Feminismus, Kulturwissenschaften oder so. Und ich muss sagen, die war mir so ähnlich von ihren Ideen und so. Aber natürlich hat sie einen komplett anderen Werdegang, der sie auch in dem, wie sie denkt, prägt. Dann gibt's noch den 4. Sohn Hakan. Das ist, glaube ich, so ein bisschen so der schlimme Finger aus der Familie.
Der
totale Macker, der mit dem Auto zur Beerdigung kommt, immer zu schnell fährt und Wodka Red Bull trinkt. Nee, im Auto trinkt er kein Wodka, da trinkt er nur Red Bull, um sich fit zu machen. Aber echt tolle Geschichte. Und was ich immer so besonders großartig finde, am Ende gibt's ja noch so einen Clou, wo alle Fäden zusammenlaufen.
Genau, darf man vielleicht gar nicht verraten, ne, um so die Spannung rauszunehmen. Aber alle kommen. Hüseyin, hast du ja schon erzählt, fällt halt in dieser Wohnung um, hat einen Herzinfarkt und anlässlich seiner Beerdigung kommen halt alle zusammen. Und das ist halt der Ausgangspunkt dieser Geschichte, wo so die Konflikte wieder aufbrechen. Wir als außenstehende Zuschauer sehen das alles und leiden auch mit den Personen mit, ne, weil die halt alle ihre Verletzungen haben. Und es gibt, glaube ich, einen Satz in dem Buch, den fand ich total einprägsam. Man muss sich selbst verzeihen, um anderen verzeihen zu können oder einfach auch wieder miteinander reden zu können.
Mhm. Und das war einfach. Und das ist in der Familie lange nicht passiert. Also total lesenswertes und auch übrigens gut und schnell lesbar. Buch. Also ist zwar auch echt heftiger Tobak, aber ich konnte das doch auch echt relativ flott durchlesen. Djinns von Fatma Aldemir, das erste Buch. Das zweite, das kenne ich nicht, was du heute mitgebracht hast, ist auch ein richtig kleines Büchlein, heißt Nordstadt von Annika Büsing. Und wenn ein Buch Nordstadt heißt, dann denkt man, wenn man im Pott wohnt oder den Pott kennt, irgendwie direkt an Dortmund, oder?
Man denkt an Dortmund, vielleicht aber auch an Duisburg, Bochum könnte es auch sein. Also Annika Büsing sagt, das spielt in einer Ruhrgebietsstadt. Also kann man sich einfach aussuchen. Das Cover, finde ich, passt sehr gut zum Sommer. Es ist eine Schwimmerin drauf und es geht um Nene, die ist Anfang 20, arbeitet als Bademeisterin in einem Schwimmbad und irgendwann kommt ein junger Mann rein, den bezeichnet sie, der hat Tigeraugen und sie verknallt sich quasi auf der Stelle in ihn. Und beide haben so Beschädigungen. Also dieser junge Mann hat eine Kinderlähmung, humpelt und hat sich aber in den Kopf gesetzt, er will Bahn ziehen. Und zuerst denkt sie, mein Gott, der säuft mir hier ab. Ne? Sie hat das alles so im Blick. Und auch Nene hat keine einfache Kindheit gehabt. Und diese beiden Personen versuchen sich jetzt einander zu nähern, kriegen das aber beim ersten Date überhaupt nicht hin. Was ich ganz bemerkenswert finde, das ist eine ganz derbe, manchmal fast vulgäre Sprache. Aber das ist die schönste Liebesgeschichte, die ich seit langem gelesen habe. Nicht kitschig, total realistisch. Und Annika Büsing ist mit diesem Buch jetzt auch nominiert für einen Preis. Aber ich habe den leider vergessen, welcher Preis das ist. Ich wünsche ihr auf jeden Fall ganz viel Glück. Sie steht in einer Reihe mit Jan Weiler. Ne? Also der ist auch nominiert.
Und wenn eine Buchhändlerin sagt, dass vulgäre Sprache auch toll sein kann, da muss was dran sein an der Geschichte. Also Nordstadt von Annika Büsing, das nächste Buch, was du mitgebracht hast. Also das sieht afrikanisch aus, das sieht feministisch aus, heißt Freundin bleibst du immer von Tomi Umbaro. Blaues Cover, leuchtendes Cover, Frau drauf mit großen Ohrringen. Was ist das?
Genau, das ist ein Roman, der spielt in Afrika. Das ist auch von der Dynamik her völlig anders als das, was man sonst so liest. Total anderer Kulturkreis. Drei Freundinnen sind in der Weltgeschichte verstreut und treffen sich jetzt zur Hochzeit einer der Töchter. Wieder in Lagos in Nigeria. Eine dieser Freundinnen ist damals Hals über Kopf abgehauen, nach Amerika, in die USA emigriert und hat den anderen nicht so wirklich viel davon gesagt. Da besteht immer noch so eine leichte Verletzung quasi. Und diese Frau, die halt in den USA gelebt hat, bringt ihre Tochter mit. Und anhand dieser Tochter kann man einfach sehen, wie fremd uns das alles ist. Die kommen da an, völlig verschwitzt am Flughafen in Lagos, die Koffer sind weg. Also es ist ein einziges Tohuwabohu. Und das fand ich super, super spannend zu lesen. Es geht, wie du sagst, auch um natürlich um Frauen, so heißt es ja, Freundin bleibst du für immer. Aber auch Frauen, ja, wie wird man älter? Wie bleibt man Freundin, wenn man weit, weit entfernt auseinander wohnt? Ja, wie ist das auch als ältere Frau klarzukommen? Ne? Die Kinder sind plötzlich groß und fand ich super, super spannend erzählt. Ganz bunt, genauso wie das Cover.
Aber es ist wahrscheinlich auch schon der Tenor, es sind farbige Frauen, die auch einfach nochmal ein ganz anderes Leben leben. Ich fühle mich gerade erinnert an Mädchenfrau etc. von Bernardine Evaristo, das hattest du mir auch irgendwann mal empfohlen. Und das ist ja im Prinzip die Geschichte farbiger Frauen in England und das ist hört sich so ein bisschen an wie umgekehrte Welt, farbige Frauen in Lagos eben.
Genau, Frauen in Lagos und ich fand es einfach toll, dass es halt mal in Nigeria spielt, richtig, ne? Und man bekommt ganz viel mit, wie läuft es da ab und auch diese verschiedenen Schichten, die es da gibt, Afrikaner, die wirklich reich geworden sind und dann aber auch das ganz normale Volk, ne? Und auch das aus den Frauen, die vielleicht mit super tollen Erwartungen gestartet sind, dass sie halt auch viele Verletzungen im Laufe ihres Lebens schon erlitten haben. Ne? Das fand ich klasse an dem Buch.
Hört sich gut an. Freundin bleibst du immer von Tomi Umbaro. Und jetzt weiß ich ja, du bist frankophil. Also wenn wir uns treffen, dann hast du eigentlich immer irgendwie was mit Frankreich auf dem Zettel. Weil ich glaube, du fährst auch unheimlich gerne hin und machst da Urlaub oder hast da irgendwie schon viele Erfahrungen gemacht. Das nächste Buch spielt auch in Frankreich, heißt Die Arena von Negar oder Nejar. Djawadi, wie spricht man denn richtig aus?
Negar Djawadi, würde ich auch sagen. Ist eine Frau, aus dem Irak geflüchtet, lebt schon sehr lange in Paris. Und das Buch heißt Die Arena. Und genauso beschreibt das. Die Arena ist das Rund der Stierkämpfer sozusagen. Und das spielt in diesem Buch halt eine wahnsinnige Rolle. Es spielt in Paris. Es geht um ein Viertel im Norden von Paris, aber nicht so abgewrackt, so vorortmäßig, sondern das hat sich halt im Laufe der Jahre verändert. Es gibt viele Gangs auf den Straßen, Drogenhandel ist ganz offen. Und ein Mitte-30-Jähriger ist dort aufgewachsen, hat aber Karriere gemacht, ist so zu einem ähnlichen Laden gewechselt wie Netflix. Also die wollen da so einen Gegenpol aufbauen.
Streamingdienst.
Genau, ein Streamingdienst. Er macht das große Geld. Seine Mutter ist in dem Stadtteil wohnen geblieben, wo er auch aufgewachsen ist. Und er kehrt dahin zurück, besucht sie einfach eines Sonntagsnachmittags. Und als er wieder geht, wird er von einem jungen Mann angerempelt, der ihm vermeintlich sein Smartphone geklaut hat. Und dann ist natürlich, er ist in heller Aufregung, da ist natürlich alles drauf, wie wir das auch kennen, seine Bankdaten, beruflich ist alles drauf und er versucht, dieses Handy zurückzubekommen, geht zu einem jungen Mann mit so einem Hoodie und schubst den so an und es gibt so eine kleine Keilerei und ja, dann haut er ab und am nächsten Morgen liegt dieser junge Mann tot im Canal Samatha. Eine Polizistin entdeckt diesen jungen Mann und denkt, der ist irgendwie total vollgekokst oder betrunken und schubst ihn so an. Und das sieht jemand anders, filmt das und stellt das direkt in die sozialen Netzwerke. Und dann geht eine Dynamik los, also wirklich wie bei so einem Stierkampf. Und keiner weiß mehr, was ist richtig, was ist falsch, was habe ich da gesehen, wie ist das eigentlich wirklich passiert. Und das ist eine super Mischung aus Krimi und ja, Gesellschaftskritik. Geschichte, wie verändern sich auch Städte, ne? Also dass Paris nicht nur das Schöne ist, der Eiffelturm, die Rue de Rivoli und das alles in der Stadtmitte, sondern dass es ganz viel drumherum gibt, dass es auch viele Einwanderer gibt, ne, die miteinander konkurrieren, also fand ich super spannend.
Das ist, glaube ich, auch ein Thema, was viele Polizisten in Deutschland beschäftigt, wie kann ich in dem Fall einer, ja, was weiß ich, Untersuchung, jemanden gefangen nehmen und das wird irgendwie mit dem Handy gefilmt und zack, steht alles im Netz. Also mein Bruder ist Polizist und der sagt mir auch, das ist echt ein, schon was auch Polizisten oft bei der Arbeit hemmt, weil diese Gefahr immer irgendwie auch droht.
Genau so, ne? Und wie gesagt, immer diese, dass sich so viel so schnell verändert oder auch, dass Drogen wirklich öffentlich verkauft werden, dass selbst schon die Jüngsten Schmiere stehen, um so eine Wand gegen die Polizei zu bilden auch. Ne? Das fand ich wirklich spannend.
Könnte auch in Deutschland spielen. Spielt aber in Paris Die Arena von Nejar Djawadi. Und ein Krimi hast du heute auch mitgebracht, obwohl du sagst, Krimi tust du eigentlich gerade schwer mit. Ja.
Genau, also ich bin eigentlich absolut begeisterte Krimileserin, aber ich weiß nicht, woran es liegt. Bisher habe ich in dieser Saison noch nichts wirklich Tolles gefunden, bis auf Val McDermott 1979. Das ist ein Krimi, der beginnt ganz, ganz langsam. Also wirklich muss man nicht denken so voller Tempo, sondern die Geschichte entwickelt sich wirklich langsam. Val McDermott ist ja eine renommierte Schriftstellerin.
Man muss sagen, aber sie ist ja auch bekannt dafür, dass sie jetzt einfach nicht so besonders krasse, blutige Thriller schreibt, sondern es auch oft um gesellschaftliche Probleme geht und Geschichten, die sich entwickeln.
Genau, und das ist eine neue Reihe. Sie hat ja auch eine Reihe um Tony Hill, das ist ja auch verfilmt worden. Und das ist jetzt mal eine ganz neue Geschichte, spielt 1979. Die noch nicht sehr erfahrene Reporterin Ellie Burns kommt frisch von der Uni und arbeitet jetzt bei so einem Lokalblatt in Glasgow. Und ja, wie gesagt, sie ist nicht erfahren und die Männerwelt quasi sagt, ja, sie soll mal ganz langsam anfangen und so diese weichen Themen machen, ne? So Familienstreitereien oder Mode oder in welches Restaurant kann man gehen. Und naja, das langweilt sie halt zu Tode im Prinzip und sie möchte gerne was Spannendes machen. Und sie findet halt in einem anderen Kollegen, in den sie sich auch so ein bisschen verliebt, also keine Panik, ist keine Love Story drin oder so, mit dem deckt sie so einen Fall von der Versicherung auf und da verbeißen sich die beiden. Also so richtig. Also ich fand das super, ganz klassisch erzählt. Wie gesagt, es soll eine Reihe werden, es werden Frauenthemen erzählt, das finde ich ganz spannend. Also Frauen in der Männerwelt, ne, sind ist das Thema und der zweite Teil soll dann 1989 spielen, also 10 Jahre später, ne, wo sich auch viel entwickelt hat. Ne? Also finde ich eigentlich ganz spannend den Ansatz.
Weiß man schon, wann der kommt oder ist das schon in der Mache?
Also ich vermute, es ist in der Mache. Der englische erscheint jetzt Ende des Jahres, glaube ich. Also ich habe aber noch keinen Erscheinungstermin für die deutsche Übersetzung gefunden und ich warte halt jetzt auf Jane Harper. Die habe ich ja auch schon mehrfach empfohlen, australische Schriftstellerin, ja, mehrfach Hitze. Ausgezeichnet, genau, Hitze, Staub, hatten wir schon mal von ihr vorgestellt und da kommt im Herbst auch ein neuer, also da freue ich mich drauf.
Okay, aber trotzdem, wer Val McDermott oder die Art zu schreiben von Val McDermott mag, wird sich freuen. 1979, Krimi-Empfehlung von Carmen. Ich fasse nochmal zusammen, was wir heute hatten. Wir hatten Gins von Fatma Aydemir, dann die Liebesgeschichte aus der Nordstadt von Annika Büsing, Frauen, Freundschaften in Lagos, Freundin bleibst du immer von Tomi Ubaro, die Arena, Paris und wie sich Stadtteile verändern, Neja Javadi und 1979 von Val McDermott. Waren wieder schöne Sachen mit dabei. Vielen Dank, liebe Carmen.
Ja, ich danke dir.